Nördlich von Bremen, wo die Weser an die Nordsee mündet, reichen sattgrüne Wiesen bis ans Meer. Hier in Nordenham arbeitet ein weltweit tätiges Unternehmen, die Norddeutschen Seekabelwerke. Ihnen steht das Tor zur Welt weit offen. Das öffnet sich gleich hinter dem Gebäude mit der firmeneigenen Pier. Thorsten Schwarz ist der Geschäftsführer. Er meint:
Unser Geschäft hier, die Seekabel, das ist schon immer ein global dominiertes Geschäft gewesen, wo wenige Anbieter den globalen Weltmarkt bedienen, von einem Standort aus.
In der ganzen Welt ist er unterwegs in Sachen Seekabel. Sie verbinden die Menschen, wenn sie telefonieren oder im Internet surfen, und sie transportieren ihnen Energie, seit sie die Elektrizität nutzen. Schon über 100 Jahre sind die Norddeutschen Seekabelwerke in diesem Geschäft.
Wir haben in diesem Jahr das 113. Firmenjubiläum, sind 1899 gegründet worden und stellen seit dieser frühen Existenz Seekabelanwendungen her. Das heißt Systeme, Kabelsysteme, die im Wasser betrieben werden.
1899 war die Zeit, als viele Länder zu ihren Kolonien jenseits der Meere gute Verbindungen aufbauen wollten. Überseetelefone waren dabei ein wichtiger Schritt. Seitdem hat der Kabelmarkt zahlreiche Revolutionen erlebt.
In den Anfangsjahren hat man irgendwann mal Gutta-Percha als Isolationsmaterial verwendet. Später haben wir den Übergang auf faseroptische Übertragungstechniken gesehen. Jede Entwicklung für sich war eine unglaubliche Revolution,
berichtet Schwarz. Verändern sich die Märkte, muss sich auch manche Firmenstruktur ändern. 2000 gingen die Seekabelwerke eine enge Kooperation mit Corning Cable Systems ein und seit 2007 sind sie eine 100%ige Tochter der US General Cable Corporation. Die vielen Kabeltypen, die Schwarz produziert, erfordern ebenso viel Fachwissen. Den Rekord an Komplexität und notwendiger Erfahrung hält eines, das in 6000 Meter Tiefe arbeiten muss. In der Zentrale, im Service und in den langgestreckten Hallen der Produktion sind 550 Mitarbeiter beschäftigt.
Die Einzeladern mit den entsprechenden Füllelementen und dem FO-Element, die da drin sind, die werden miteinander.
Dünne Drähte, die wie Fäden aussehen, laufen in eine trichterförmige Trommel, hier rein, da raus und rasen in die nächste Maschine. Bis die Fasern zu einem dicken Kabel zusammengewachsen sind, haben sie viele Stationen durchlaufen. Verseilen bedeutet verdrehen. So speziell wie die Sprache, so speziell ist auch der Aufbau der Drehstromkabel.
Wir sehen drei Einzelleiter, in dem Fall in der Regel Kupferleiter. Man ordnet diese drei Leiter symmetrisch an, weil es sonst zu elektromagnetischen Störungen kommt, die zu vermeiden sind. Und um jeden dieser einzelnen Leiter herum ist das Isolationsmaterial, wo also ein Eindringen von Wasser verhindert wird.
Perfekt müssen sie sein, die Energieseekabel. Sie sollen Inselbewohnern den Strom vom Festland heranbringen oder auch entgegengesetzt arbeiten. Wenn zum Beispiel Offshore-Windmühlen ihre Flügel drehen, produzieren sie Strom, der über diese speziellen Kabel von Mühle zu Mühle und dann zum Land fließt. Wer da was unterbricht, zahlt womöglich Millionen oder gar Milliarden als Schadensersatz. Die zentnerschweren Kabel kommen auf Trommeln zum Einsatzort. Spezialschiffe holen sie direkt vom Werk und versenken sie am Zielort im Meeresboden.
Wir als Norddeutsche Seekabelwerke haben mittlerweile 2 eigene Schiffe für solche Spezialkabellegearbeiten,
erklärt Thorsten Schwarz. Er sucht draußen nach Mitarbeitern. In Deutschland findet er nur wenige, mehr dagegen in den traditionellen Seefahrernationen wie Großbritannien und Norwegen. Seekabel stellen nur wenige Anbieter her. Besonders knapp wird es, wenn der Strom über mehr als rund 100 Kilometer auf dem Meeresboden fließen soll. Weil die Strecke dann zu lang wird für eine normale Drehstromübertragung, übernehmen HGÜ-Kabel, Hochspannungs-Gleichstromübertragungskabel, den Transport.
Man kann aktuell 2 allgemeine Trends erkennen. Zum einen steigen die zu übertragenden Leistungen permanent an und zum anderen werden die Distanzen länger.
Hersteller für diese HGÜ-Kabel gibt es nur 2. Die einsamen Spieler haben viel Arbeit vor sich. Über 28 neue Windparks entstehen in Nord- und Ostsee. Wettbewerb wird dringend gebraucht, doch die Einstiegsbarrieren sind hoch.
Enorme Kapitalaufwendungen, hohe Entwicklungsaufwendungen und lange Entwicklungszyklen. Wenn man das in Kombination sieht mit der Geschwindigkeit, die im Rahmen der Energiewende von der Regierung auch eingefordert wird, das ist in dieser Kombination natürlich schon eine besondere Herausforderung.
Haftungsfragen sind ein weiteres Thema, an das sich keiner so richtig herantraut, denn es geht um Milliardenbeträge, wenn etwas schiefläuft. Generalunternehmer werden gesucht, die alle Tücken von Wind und Wasser kennen, alle Risiken schultern. Auch die kurzfristige Denkweise in der Politik macht den Unternehmen zu schaffen. England mache das besser. Dort würden kombinierte Programme aufgelegt und langfristige Verträge an die Unternehmen vergeben, damit planbar Kapazitäten aufgebaut werden können. Die Situation in Deutschland, so Thorsten Schwarz.
Das ist natürlich eine Situation, die man deutlich noch verbessern kann, wenn hier die agierenden Stellen besser zusammenarbeiten würden.
Immerhin aber haben sich Bundesumweltminister und Bundeswirtschaftsminister Anfang Juli auf neue Haftungsregelungen verständigt, um die schleppende Anbindung der Seewindparks zu beschleunigen. Wenn das nicht geschieht, werden mangels Wettbewerb auch hier die Preise für Strom weiter klettern. Denn die Hersteller werden sich ihre Kosten auf die eine oder andere Weise beim Verbraucher zurückholen, wenn die Netzanbindung nicht rechtzeitig fertig ist. Die Seekabelwerke in Nordenham hoffen jetzt auf ein lebhaftes Geschäft in Nord- und Ostsee.